Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur, eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrungen wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um die Frage: Internationales Marketing und internationales SEO mit Shopify. Was geht? Was geht nicht? In der letzten Folge haben wir uns ja schon mit unserem Internationalisierungsexperten Christian über, ich sag mal, die technischen Möglichkeiten, die architektonischen Möglichkeiten unterhalten, die Shopify bietet, um zu internationalisieren. Stichwort Shopify Markets versus Multi-Instance, also mehrere Shopify-Instanzen zu haben versus eine Mischlösung, eine Hybridlösung aus diesen Sachen. Falls ihr das nicht mitbekommen habt und euch dafür interessiert, hört doch mal in die letzte Folge rein. Heute soll es also darum gehen, dass, gut, wir haben jetzt den technischen Aufsatz, das ist ja in Zweifel das einfachere Problem zu lösen. Und jetzt wollen wir natürlich auch Umsatz machen mit den verschiedenen Märkten. Und da ist der wichtigste Kanal oder der wichtigste Ansatz natürlich, aktiv Marketing zu betreiben. Wir konzentrieren uns heute auf zwei, ich nenne es mal Kanäle. Grob gesagt sind es natürlich keine Kanäle, aber wir werden einerseits SEO, beziehungsweise Geo, also Suchmaschinen, beziehungsweise KI-Chatbot-Maschinen generierten Traffic und Suchanfragen uns betrachten auf der einen Seite und klassisches Paid-Marketing, Performance-Marketing, jetzt erstmal kanalunabhängig auf der anderen Seite und da durchgehen, was kann Shopify da, was kann es nicht. Ne? Also Attribution ist natürlich wichtig, Sauberkeit, also erstmal Technical SEO ist wichtig, Technical Geo in dem Maße wahrscheinlich auch. Und genau, da führen wir einfach durch, sodass ihr am Ende dieser Folge darüber informiert seid, was mit Shopify geht und was nicht und vor allen Dingen auch in Teilen, wie es geht. Also starten wir mal rein und ich würde noch einmal kurz das Thema aufgreifen vom letzten Mal, also das architektonische Thema, sei es jetzt bei Markets oder auch im Multi-Instanz-Ansatz, habt ihr jeweils die Möglichkeit, über URLs, also Subdomains, sowie Top-Level, sowie auch Folder, also ne, Top-Level-Domain shop.de/en/de/nl, Sprachen und auch Märkte sozusagen zu definieren. Und das ist die Grundlage für vieles. Hier allerdings ein Einschub, dass dieser Folder-Ansatz, ja, /nl, der ist im Multi-Instanz nicht möglich. Das geht nur über Markets. Im Multi-Instanz müsstet ihr dann mit Subdomains, also de.shop.de oder en.shop.de oder halt mit Top-Level-Domains shop.de, shop.en, shop. etc. arbeiten. Warum fange ich jetzt mit den Domains an? Weil die Domains typischerweise der Startpunkt für Suchmaschinen sind und auch für Attribution im Marketing, um Dinge voneinander zu trennen. Also hier erstmal die erste Aussage, was bei Shopify geht. Ich kann unterschiedliche Märkte, Klammer auf Sprachen, Klammer zu, an unterschiedliche Domains knüpfen, was mir die Grundlage liefert für Suchmaschinenoptimierung, also für SEO, Geo und auch Performance Marketing Attribution. Und natürlich auch E-Mail-Marketing Ziele und also E-Mail-Marketing Link-Ziele und so weiter. Okay. Ich gehe mal ins Thema SEO und bevor ich ins internationale SEO spezifisch gehe, möchte ich hier auch nochmal aufgreifen. Es hielt sich lange das Vorurteil, nenne ich es mal, dass Shopify nicht suchmaschinenoptimiert sei, weil man gewisse technische SEO-Dinge nicht tun könnte. Also aus der Praxis wissen wir, dass das nicht so ist, weil wir haben viele, viele Kunden, die für viele, viele Keywords, Top-Keywords, Top-Ranken. Also es ist wirklich eine Frage des Contents eher als dieser vermeintlichen Technologie. Ich glaube, die Zeiten von, dass man so Technical SEO wirklich hacken kann, das ist schon Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte vorbei. Und ich glaube, das Game hat sich jetzt komplett geschiftet durch KI-Chatbots, Geo. Und das heißt, es ist, also ich glaube, die Diskussion ist vorbei. Wichtig ist aber, also SEO ist ja nicht tot und viele der SEO-Principles gelten ja auch für Geo, ne? Also so ein ChatGPT liest das Internet ja nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Crawler im Endeffekt. Also er ist ja ein Crawler und hängt sich dort auch an diese ganzen Meta-Informationen, die irgendwo im Code versteckt sind, der ihm signalisiert, hey, hier siehst du ein Produkt, dieses Produkt ist so und so bewertet, das und das ist der Preis, da ist das Stichwort schema.org, wo natürlich Shopify und die modernen Themes auch drauf einzahlen. Und es gibt noch tausend andere Sachen zu berücksichtigen. Ich habe hier gerade vor mir, das könnt ihr leider nicht sehen, aber eine Liste, da sind 27 Punkte drin, über was geht mit Shopify in SEO und was nicht. Das was nicht ist wirklich sehr, sehr kurz. Also essentiell, was nicht geht, ist, Shopify hat eine URL-Struktur, also slash, wenn du jetzt auf einer Produktseite bist, wirst du immer shop.de/products/Bademantel sehen. Und dieses slash products geht halt nicht weg, genauso wie slash collections, slash pages und so weiter. Das kannst du, also es gibt Möglichkeiten, das zu manipulieren, über Headless, aber ich sag mal, das ist in der Regel nicht praktikabel. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch SEOs gibt, die sagen, ja, das ist doof und jetzt, damit können wir nicht arbeiten. Früher gab es die definitiv, aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir drüber hinweg, dass das wirklich relevant ist. Ansonsten kann man natürlich, also ne, so alles, was vor dem Product und nach dem Product steht, kann man beeinflussen. Ansonsten sind hier in der Liste Canonicals, Haareflangs, na, da kommen wir schon in Richtung Internationalisierung, Robots, Text, Überschriften, Hierarchien, Alttexte, strukturierte Daten, schema.org, Out-of-Stock-Management und. Also das geht. Alles kann man alles machen. Im Zweifel, wie gesagt, lesen die Crawler ja auch nur den Theme-Code, ja, oder den Code, den der Browser interpretiert. Und dort hat man mit Shopify eigentlich alle Möglichkeiten, das zu gestalten. Manches ist komplexer als anderes. Also zum Beispiel Suchergebnisseiten. Je nachdem, was für eine Suchlösung man sich für Shopify aussucht, sind die nicht, also haben die nicht immer Permalinks, sind nicht immer unbedingt auslesbar. Sollen die immer unbedingt auslesbar sein? Sollen alle Collections, die dann gefiltert werden, die man hat, unbedingt auslesbar sein? Hat man dann nicht zu viele URLs, die gecrawlt werden, die nicht ausreichend Autorität haben? Da kommen wir zum Thema Canonicals. Also nur weil es, wenn ich sage, es geht, heißt es nicht, es ist einfach. Also wenn wir eine große Migration machen und entweder wir oder auch Partner von uns dann so ein bisschen den Technical SEO-Aspekt begleiten, spricht man da definitiv in einer zweistelligen Personentage-Anzahl drüber, das zu begleiten, weil es halt manchmal nicht ganz einfach ist und extrem ärgerlich und impactful im negativen Sinne, wenn man das verbaselt. Okay, was geht nicht, beziehungsweise ne, wo sind Herausforderungen, die wenigen im SEO? Und das bringt uns dann auch zum Thema internationales SEO. Bei Shopify werden ja viele Apps eingesetzt, gegebenenfalls, um zusätzliche Funktionen im Frontend oder im Backend zu haben. Jetzt für SEO ist natürlich das Frontend relevant. Bei Shopware oder Magento hieß es die Plugins. Und häufig werden diese Tools über JavaScript ausgespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die korrekte technische Lingo ist, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Und je nachdem, was für eine App man benutzt, haben die App-Hersteller nicht immer darauf geachtet, dass die so generierten Inhalte auch vernünftig auslesbar sind. Nehmen wir zum Beispiel Review-Apps. Dort sind die Standard-Review-Apps, die ihr auch gut bewertet, ne, findet, wenn ihr die auf eure Produktseite packt, sind diese Produktbewertungen natürlich für die Suchmaschinen auslesbar, ne? Damit man diese rich Ergebnisse auch bekommt und so weiter. Das liegt aber nicht an Shopify sozusagen, sondern wirklich am Review-Anbieter. Ich könnte jetzt also auch eine Review-App bauen, die das nicht macht. Ja, also das ist einfach ein Best Practice, was ich dann ignoriere. Das heißt, bei der App-Auswahl ist es schon auch relevant, wenn diese Inhalte ausspielt und auch vor allen Dingen SEO-relevante Inhalte, was wahrscheinlich auf alle Inhalte irgendwie zutrifft, dass diese auch vernünftig strukturiert sind. Warum leitet das jetzt eine Brücke zum Thema Internationalisierung? Weil ihr für Übersetzungen, gerade im Single-Instance-Ansatz, also bei Markets, typischerweise auch Apps verwenden würdet. Das können Shopify-eigene Apps sein, wie Adapt and Translate. Jetzt habe ich ein bisschen gestockt. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich der Name ist. Oder Shopify-uneigene Apps wie Langify, Weglot. Und dort muss man dann drauf achten. Es gibt ja so Testing-Tools sozusagen, dass die übersetzten Inhalte auch Suchmaschinen lesbar sind. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Markets benutzt und ihr macht einen SEO-Check, dann würde ich jetzt nicht nur die .de/.de einmal durch den SEO-Checker laufen lassen, sondern auch die .de/.en oder /.nl oder was auch immer ihr gebaut habt, um sicherzugehen, dass wirklich auch alles, also in allen Sprachen vernünftig gelesen werden kann. Da fallen dann potenziell auch so Dinge auf wie Canonicals, ne? Also da geht's ja darum, dass zum Beispiel eine gefilterte Kollektions-URL nicht als eigene Seite auftaucht und gecrawlt wird. Häufig passiert das irgendwie über irgendwelche Regex-Filter, also semantische sprachliche Filter in den URLs. Jetzt werden wir hier sehr, sehr detailliert vermeintlich. Und da kommt halt ein Thema, was Sonderzeichen. Ja, also in verschiedenen Sprachen hast du verschiedene Sonderzeichen und alleine deswegen lohnt es sich, tatsächlich in verschiedenen Sprachen diese Checker laufen zu lassen. Genau. Also das Thema SEO und Internationalisierung ist, ich würde sagen, sehr gut abdeckbar, birgt aber dieselben Herausforderungen, die man eigentlich immer bei Technical SEO hat, auch plattformunabhängig. Und man sollte dieselben Best Practices anwenden, also SEO-Testing-Tools. Und immer, wenn ich jetzt SEO sage, übertrage das bitte auch auf Geo, SEO-Testing-Tools anzuwenden, um zu schauen, ob das wirklich alles vernünftig ausgelesen wird. Weil wir hier beim Thema Internationalisierung sind, möchte ich auch einmal auf länderspezifische Redirects eingehen. Also so Spielchen wie ich werde anhand meiner IP-Adresse erkannt, wo ich mich geografisch befinde und werde dementsprechend direkt auf das vermeintlich passende Land weitergeleitet oder die passende Länderversion des Shops. Nochmal, da kommt wieder diese Domain-Geschichte ins Spiel. Also es gibt Vor- und Nachteile dieses Ansatzes. Vorteile sind, dass man dann sauber den Traffic splitten kann, was für Attributionsthemen und teilweise auch für unternehmensstrukturelle Themen, also ein Stichwort unterschiedliche Länder, unterschiedliche Entities relevant sein könnte. Im Best Case hat man aber keine Auto-Redirects, weil man dadurch die Crawler in Bedrängnis bringen könnte. Ich gebe zu, da gehe ich jetzt in gefährliches Halbwissen. Das ist nur so ein Best Practice, was ich mir gemerkt habe und was sich meines Erachtens auch nicht geändert hat. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt von einem ChatGPT-Crawler gecrawlt werdet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwo in den USA sitzt, relativ groß. Und wenn ihr einen Redirect habt, kommt der überhaupt auf eure deutsche Seite? Oder ne, wird da nicht Auto übersetzt und. Da gibt es bestimmt auch irgendwie Safeguards, dass das nicht einfach so passiert. Aber berücksichtigt das und sprecht das am besten mit euren SEO-ExpertInnen durch, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wie gesagt, es gibt da Vor- und Nachteile. Machen wir weiter mit dem Thema SEO. Wir waren jetzt gerade bei Technical SEO. Da ist die Kernaussage, alles Relevante geht. Auch im internationalen Kontext. Es macht halt nur eine weitere Komplexitätsdimension, fügt sie halt sozusagen hinzu, die man plattformunabhängig irgendwie bewältigen muss, wenn man erfolgreich International SEO bewältigen möchte. Jetzt ist ja aber das Thema, dass SEO-Features oder Technical SEO nicht gleich SEO-Strategie sind, weil eine SEO, Klammer auf Geo, Klammer zu, Strategie, dreht sich heutzutage viel mehr um Inhalte. In erster Linie natürlich auch, weil sie die Keywords vorgeben oder auch die Trigger vorgeben, wann ihr gezeigt werdet im Gegensatz zu jemand anderem. Aber auch, weil es bei SEO und Geo ja nicht nur um, hey, ich werde gefunden und jemand kommt auf meine Seite, sondern jemand findet dann dort auch relevante Inhalte, interagiert mit diesen Inhalten, geht in meinen Funnel und vollzieht im Idealfall eine Conversion. Geht. Na, das läuft über Texte, Bilder, Trust, ne, Klammer auf Badges, Reviews, Klammer zu. Und alles natürlich lokalisiert. Ja, also in Deutschland ist Trusted Shops halt voll das Ding. In UK ist es halt eher Trustpilot. In Deutschland habt ihr deutsche Produktfotos. Also ne, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben Kunden, die machen Kosmetik. Und dann sind auf den Produktbildern natürlich, also sieht man auch die Packungen, die Verpackungen. Und die sind dann halt einsprachig. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn im französischen Shop die französischen Verpackungen und die französischen Produktbilder da sind. Oder Landingpage-Inhalte, Blog-Inhalte, Produktbeschreibungen, you name it. Also Lokalisierung für einen bestimmten Markt ist ja in den wenigsten Fällen einfach nur, ich nehme die Default-Sprache und übersetze es halt einfach. Weil damit greife ich alle textuellen Inhalte irgendwie ab. Aber nochmal, es gibt ja viel mehr Inhalte, die den Funnel eures Online-Shops ausmachen und auch erfolgreich machen. Hier kommt auch wieder ins Spiel, dass ich mit Shopify eigentlich alle Möglichkeiten habe, marktspezifisch alle Inhalte auszuspielen. Also wenn ich jetzt im Multi-Instanz bin, habe ich das sowieso. Ja, also ich kann natürlich in der französischen Instanz würde ich natürlich erst gar nicht die deutschen Produktbilder hochladen. Und in der deutschen habe ich dann natürlich die deutschen. Es geht aber auch über Markets. Da wird es dann spannend. Ja, wir haben manche Kunden, die klonen ihre Produkte pro Markt, weil es auch im ERP oder im PIM so angesetzt ist. Und dann zeigen wir bestimmte Produkte in einem Markt, bestimmte nicht. Man kann Märkte mit Katalogen, Produktkatalogen verbinden und so entsprechend konditionell ein- und ausblenden. Man kann aber natürlich auch über ein einzelnes Produkt unterschiedliche Preise für Märkte festlegen, unterschiedliche Bilder für Märkte hochladen und, und. Aber auch da wird es schnell auch technisch, komplex ist ein großes Wort im Shopify-Kontext, aber es ist dann nicht mehr unbedingt nur Konfiguration only, wo ich halt sage, naja, ich habe jetzt hier ein Produkt, was ich in vier Märkten anbieten möchte, Deutsch, Französisch, Englisch, Niederländisch und habe für die Verpackung oder auch habe für jeden Markt teilweise unterschiedliche Bilder. Jetzt, wenn wir unser Verpackungsbeispiel nehmen, dann habe ich praktisch in den Produktbildern für dieses eine Produkt alle Bilder für alle Märkte. Und irgendwas oder irgendwer muss dem Template dann sagen, hey, für diesen Markt bitte nur diese Bilder anzeigen, für diesen Markt bitte nur diese Bilder anzeigen und so weiter. Und erstmal muss man gemeinsam die Logik definieren und dann muss man natürlich das Template auch entsprechend umbauen, dass es das tut. Und häufig steht ja irgendwie eine Schnittstelle dahinter, die auch so ein bisschen die Logik vorgibt, ne? Also irgendwie muss das Template ja regelbasiert erkennen können und diese Regel können wir dann reinschreiben. Was sind jetzt die französischen, was sind jetzt die deutschen, was sind jetzt die englischen Bilder? Und auch das funktioniert. Muss man nur drüber nachdenken. Also was ich im Prinzip unterstreichen möchte, ist so ein bisschen der Gedanke, sobald bei Shopify etwas vermeintlich nicht einfach nur Drag and Drop und Klick und fertig ist, wird direkt so getan, als könne das Shopify nicht. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Ansicht, weil alle anderen Plattformen, die man potenziell zur Verfügung hat, die können ja gar nichts mit Drag and Drop und Klick und Speichern und fertig. Da muss man eh alles custom machen, also über Code. Und bei Shopify kann man, wenn der Standard-Low-Code-Ansatz, der Convenient-Ansatz halt nicht zur Verfügung steht, kann man das auch alles custom machen. Und So wird im Prinzip dieses ganze SEO-Thema auch bei Shopify adressiert, was ich ehrlich gesagt auch angemessen finde, weil alle Kunden, die wir jetzt haben, die eine dedizierte Internationalisierungsstrategie haben oder sagen wir eher eine Lokalisierungsstrategie, die halt investieren in lokale Märkte, die haben halt Produktbilder, das heißt, die haben Produkte und Produktverpackungen in 4 verschiedenen Sprachen. Da kannst du dir auch 5 Stunden Entwickler leisten oder 5 Tage Entwickler leisten oder 50 Tage Entwickler leisten, die halt auch deinen Shop lokalisieren. Also ne, das geht natürlich alles einher und muss auch alles einhergehen. Und das funktioniert, wie gesagt, ziemlich gut. Das heißt, auch das Thema Content-Lokalisierung, also SEO-Inhalte, SEO-Geo-Inhalte, funktioniert auch gut, auch über Markets und natürlich über Multi-Instanz sowieso. Vielleicht ein Tipp aus der Praxis. Ihr habt schon eine SEO-Agentur, mit der seid ihr auch happy. Und die kennt sich jetzt aber nicht so super mit Shopify aus. Beziehungsweise ist eigentlich egal, ob die sich super mit Shopify auskennt. Wir versuchen in unseren Projekten eigentlich, diese Agentur dann oder diese Partner oder Freelancer oder das Team bei euch intern als Stakeholder mit einzubeziehen. Nehmen die schon mit im Solutioning rein. Und kriegen darüber die Anforderungen halt mit, die wir wissen, wie die umgesetzt werden. Also gerade die Technical SEO-Geschichten, aber auch die Lokalisierungsfragen rund um Content. Berücksichtigen das direkt im Theme-Umbau, im Theme-Code-Umbau mit. Und dann läuft nochmal ein Checker drüber, meistens dann von der Agentur. Da kommen vielleicht noch 2, 3 Sachen auf. Wir korrigieren das und dann ist eigentlich auch alles gut und fertig. Und so hat man eine vernünftige Aufteilung der Verantwortung. Und jeder ist glücklich. Das würde ich erstmal zum Thema SEO-Geo belassen und dann jetzt zum Thema Kampagnen, also Paid Ads, Performance Marketing, you name it, reingehen. Ich werde das jetzt nicht nach unterschiedlichen Marketingkanälen nochmal unterteilen, weil es mir hier eher um die Heuristiken geht. Also vielleicht startend beim Kampagnen-Setup pro Markt. Wir waren ja gerade schon bei den Domains, das heißt, wir können marktspezifische Landingpages machen auf Subdomains, Top-Level-Domains oder Ordner. /de/en mit dann lokalen Inhalten, lokalen Produkten, lokalen Währungen, lokalen Social Proof und so weiter. Das ist dann natürlich auch die Basis für Attribution und auch in Shopify gibt es in Shopify Analytics die Möglichkeit, die Performance oder sagen wir die KPIs deines Shops nach Märkten aufzuteilen. Wenn man aber seriös und also sobald man vernünftig Performance-Ads irgendwie macht, werdet ihr irgendein Analytics-Tool im Einsatz haben. Wahrscheinlich nicht nur Google Analytics, sondern irgendwas wie GetClar oder Analyzify oder, die dann über dieses Markets-Feature dann auch vernünftige Kampagnenattribution machen können. Das gilt aber auch für Multi-Instanz. Ne? Also auch wenn ihr jetzt nicht Markets benutzt, sondern Multi-Instanz geht das natürlich auch. Ist dann aber wirklich je nach Tool eine Frage des technischen Aufsatzes. Und hier verfahren wir in der Praxis ehrlich gesagt ähnlich wie mit dem SEO-Thema. Die meisten unserer Kunden bringen schon Performance-Specialists irgendwie mit, entweder auch externe Agenturen oder interne Teams. Es gibt irgendeinen Pixel-Layer, irgendeinen Tag-Manager-Layer, das Events und auch Werte dann in das Tracking-Tool überträgt und da beginnen wir auch mit einem Solutioning, okay, was soll denn überhaupt übertragen werden, was sind die Dimensionen, ja, also Kanäle, Länder, Märkte und, also es ist ja auch nicht immer gleich, also zum Beispiel Deutschland und Österreich könnte man ja theoretisch zusammen betrachten, muss man aber nicht. Das gibt uns ein Briefing sozusagen dafür, was wie gebraucht wird und dann können wir die Pixel oder den Tag Manager im Prinzip so mit Variablen befüllen, dass das rauskommt, was benötigt wird. Dann wird das nochmal durchgetestet auf der anderen Seite und wird vielleicht nochmal ein wenig angepasst und dann haben wir dort ein vernünftiges Attributionsmodell. Sagte er, so einfach in der Praxis, muss ich gestehen. Also ich sage mal, E-Com ist kein Rocket Science. Tracking, Analytics, das ist wirklich Rocket Science. Muss man ehrlich sagen, da ist häufig dann nicht unbedingt die Plattform, also jetzt Shopify oder was auch immer, der limitierende Faktor, sondern da geht's um so viel Geld. Und da gibt es so viele Kanäle, die man bespielt. Und diese Kanäle wandeln sich so schnell und es wird so viel AB getestet. Also einerseits auf der inhaltlichen Ebene durch euch, andererseits aber auch auf der technischen Ebene durch die Werbeplattform, dass es nicht trivial ist, ein nachhaltig belastbares Attributionssetup zu bekommen. Das heißt, auch da plant dafür Kapazitäten bei euch, bei den Performance-Experten, also bei den Performance-Marketing-Expertinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet und natürlich auch bei uns ein. Wenn ihr jetzt noch gar kein Tracking-Setup habt, ist die Chance groß, dass ihr eins braucht. Und dann können wir das natürlich gemeinsam betrachten, ob wir euch da, ob sozusagen unsere Expertise damit ausreichend ist, und das ist es für die Basisthemen meistens, oder euch an entsprechende ExpertInnen verweisen. Vielleicht noch ein Bonusthema, wenn man so möchte, nämlich Conversion Rate Optimierung, AB-Testing, E-Mail-Marketing. Das sind auch alles Sachen, die wir unterstützen, die man ja häufig auch marktspezifisch macht. Dabei fällt mir ein, dass ich am Anfang eine grundlegende Sache vielleicht noch hätte unterstreichen und erwähnen sollen. Also kurzer Einschub. Der Theme Code. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass der Theme Code ist in jedem Markt, auch im Multi-Instanz-Ansatz, tendenziell der gleiche und derselbe. Das heißt, der liegt zentral auf einem Repository, zum Beispiel bei GitHub, und wird dann in die verschiedenen Märkte ausgespielt. Und hier unterscheiden sich eigentlich nur die Strukturen, die Inhalte und so weiter. Die Folge ist, und warum ich da beim Thema Crow und AB-Testing drauf komme, dass eigentlich alle Märkte erstmal ziemlich gleich aussehen, was natürlich auch voll viel Sinn macht, weil man dann halt nicht alles 20 Mal pflegen muss, sondern im Idealfall nur einmal. Und so dass Experimente, die man halt tätigt oder Verbesserungen, die man umsetzt, die man gegebenenfalls nur in einem Markt testet, dann auch direkt auf andere Märkte ausrollen kann. Das ist vielleicht dort der Hinweis, und dann, was diese ganzen Themen Crow-AB-Testing, E-Mail-Marketing und sowas angeht, gelten eigentlich die gleichen Erkenntnisse wie schon im Verlauf dieser Folge. Ich kann vernünftig attributieren, ich kann es vernünftig aussetzen. Alles basiert im Prinzip darauf, dass ich über die Domains das machen kann und auch über den Theme-Code, selbst wenn ich das nicht über Domains mache, theoretisch mitgeben kann, hey, das ist Markt X und Markt Y, aber ihr werdet es über die Domains machen, weil das halt Best Practice ist. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute hoffentlich gelernt haben. Beim Thema Internationalisierung und auch Lokalisierung sollte es neben der architektonischen Abwägung, über die wir letzte Folge gesprochen haben, sollte es als erstes Klarheit über die Domain und entsprechende Markets-Strategie geben. Also wie ist das aktuell aufgebaut? Generell habe ich gelernt im SEO, never change a winning team. Und wenn ihr jetzt halt mit Top-Level-Domains arbeitet auch bei Shopify weiter mit Top-Level-Domains. Wenn ihr mit Subdomains arbeitet, dann mit Subdomains und so weiter. Dann sollte man realistisch mit den Internationalisierungsaspekten umgehen. Also das technisch sauber aufzusetzen ist typischerweise nicht das Problem, kostet aber Ressourcen. Das heißt, man muss sich überlegen, ob man wirklich das perfekte 25-Länder-Setup mit Attribution und SEO und allem Zip und Zap haben will und ob man das wirklich benötigt, wenn man in der Praxis in den nächsten 2 Jahren eigentlich nur 3 Märkte bespielt und auch nur Marketingbudget, Content-Erstellungsbudget für diese 3 Märkte dann auch hat. Nicht nur, dass man, also dass es ein bisschen wasteful ist, aber auch wenn man dann diese anderen Märkte gar nicht bespielt, kann man auch nicht testen, ob das, was gebaut wurde, wirklich den Anforderungen entspricht und. Deswegen, ja, sollte man sich das vorher überlegen. Dann Rollen klären ist ein wichtiger Punkt. Wir sind typischerweise für die Technik verantwortlich. Dann habt ihr Leute, die ihr schon habt für SEO und oder für Marketing und Performance-Marketing. Die sollten auf jeden Fall mit eingebunden werden. Und da spielen wir ungerne stille Post. Also lasst da die Experten mit den Experten sprechen. Genau, schaltet euch ja nicht zu sehr dazwischen und plant halt auch entsprechende Aufwände bei allen Beteiligten ein, damit man früh über Tracking, Attribution, Analytics sprechen kann, und seid auch offen für die KPIs, anhand deren ihr dieses Projekt messt, damit wir hier alle Stakeholder auch die richtigen Sachen auf dem Schirm haben. Und ja, Dann geht's ans Machen, ans Vermarkten, ans Verkaufen und ans Glücklichsein, dass man sich für Shopify entschieden hat. Und der limitierende Faktor dann eher die Content-Erstellung, das Marketing-Budget und oder die Lagerverfügbarkeit der Topseller ist und nicht die technischen Herausforderungen, die man halt typischerweise so hat, wenn man einen Online-Shop betreibt. In dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg beim Internationalisieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.